Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Josephine Schulz. Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
Ich würde Sie fragen, was ist denn Ihr Lieblings-MINT-Fach oder war es in der Schule?
Ich habe Leistungskurs Mathematik gehabt. Ich erinnere mich an nichts.
So klang das diese Woche beim Girls' Day im Kanzleramt. Und Olaf Scholz hat auch noch mal griffig die Botschaft des Ganzen zusammengefasst.
Es gibt viele Berufe, die sind ganz toll für Frauen, auch wenn sie bisher meistens von Männern gemacht werden. Und man sollte sich davon nicht beeindrucken lassen.
Über 170.000 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr mitgemacht beim Girls' und auch beim Boys' Day. Haben sich also Betriebe und Jobs angeguckt, in denen ihr jeweiliges Geschlecht unterrepräsentiert ist oder, wie man vielleicht früher gesagt hätte, typische Männer- und typische Frauenberufe. Von diesen Klischees und Rollenmustern will man wegkommen, aber wenn man sich die Realität anschaut, den Arbeitsmarkt in Zahlen, dann passiert das offenbar nur sehr langsam. Da sieht man immer noch eine große Trennung von Männern und Frauen in unterschiedliche Branchen. Und aktuelle Studien sagen auch, diese sogenannte Segregation, die ist nicht wesentlich zurückgegangen in den letzten Jahren. Über die Hälfte aller Beschäftigten arbeitet nach wie vor in sogenannten geschlechtstypischen Berufen. Und auch wenn man sich anschaut, welche Ausbildung oder welches Studium möchten junge Menschen machen, dann zeigen sich da nach wie vor doch deutliche Unterschiede. Wobei man auch sagen muss, es gibt durchaus Veränderungen. Zum Beispiel ist laut Statistischem Bundesamt der Anteil von Frauen in der Informatik in den vergangenen 10 Jahren von 14% auf 18% gestiegen. Und umgekehrt ist zum Beispiel in der Altenpflege der Anteil von Männern von 13% auf 17% gestiegen. Wir wollen da heute noch mal tiefer reingucken bei Campus und Karriere. Also wie prägen diese Geschlechterklischees und Rollenbilder immer noch die Berufswahl und den Arbeitsmarkt? Wie gestaltet man Berufsorientierung möglichst so, dass sich die jungen Menschen wirklich für das entscheiden, was ihnen liegt und was ihnen Spaß macht? Und wer hat da am Ende welche Verantwortung, von Schule über Wirtschaft bis zur Politik? Sie können sich gerne beteiligen an der Diskussion. Sie können Ihre Erfahrungen oder Fragen hier einbringen, entweder indem Sie uns anrufen unter 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal 00800 4464 4464. Oder Sie können auch eine Mail schreiben an campus@deutschlandfunk.de. Typische Männerberufe, typische Frauenberufe. Das ist doch eigentlich Schnee von gestern, würde man meinen. Aber ganz so ist es nicht und genau darüber sprechen wir heute und zwar mit 4 tollen Gästen. Und ich fange mal bei denen an, die mir hier im Studio gegenüber sitzen. Das sind einmal Anna Hoff, sie ist Elektroingenieurin bei Ford und auch engagiert im Netzwerk von Femtech. Das ist ein Frauennetzwerk, das Frauen in MINT-Berufen unterstützt, begleitet, sie vernetzt und auch junge Menschen für MINT-Berufe begeistern will. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, guten Tag.
Außerdem Roberto Lepore von der Handwerkskammer in Köln und dort maßgeblich zuständig für die berufliche Orientierung. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Dann ist zugeschaltet Corinna Kleinert. Sie ist Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt längsschnittliche Bildungsforschung an der Universität Bamberg und am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe. Und sie hat auch an der Studie vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung mitgearbeitet, die ich gerade eingangs schon angesprochen habe. Schön, dass Sie da sind, Frau Kleinert.
Sehr gerne.
Und last but not least, Romy Stümeyer. Sie ist Co-Geschäftsführerin vom Kompetenzzentrum Technik Diversity Chancengleichheit. Das, wie der Name schon sagt, Chancengleichheit von Männern und Frauen im Arbeitsleben und bei der Berufswahl fördert, mit Expertisen für die relevanten Akteure und mit ganz, ganz vielen Initiativen und Projekten. Und dazu gehört auch maßgeblich der Girls und Boys Day. Auch an Sie herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Hallo und danke für die Einladung.
Frau Stümeyer, ich würde auch direkt mit Ihnen anfangen. Es gab großen Andrang dieses Jahr beim Boys und Girls Day. Eine Rekordzahl an Teilnehmern wird vermeldet. Aber ich habe auch in einigen Interviews und Zeitungsartikeln ein bisschen Kritik an dem Konzept wahrgenommen, dass gesagt wird oder gefragt wird, ist das noch zeitgemäß? Da wird ja wieder das Geschlecht so stark betont und dadurch wieder diese Trennung geschaffen. Wäre das nicht besser, wenn man sagt, jeder und jede kann ausprobieren, was sie möchten, ohne dass das überhaupt mit dem Geschlecht verknüpft wird? Was sagen Sie da?
Es wäre schön, wenn das so einfach wäre, aber leider brauchen wir den Girls Day und Boys Day auch heute noch. Denn wir sehen, dass die jungen Menschen, also Mädchen und Jungen, sich sehr eingeschränkt in ihrer Berufswahl und Orientierung verhalten immer noch. Und dass gerade der Girls Day und Boys Day eine super Chance ist, an diesem einen Tag im Jahr, es gibt ja ganz viele andere Projekte, Maßnahmen, Berufsorientierungsmessen noch und nöcher. Aber an diesem Tag mit diesen zwei Projekten wollen wir genau den Blick weiten, nämlich in die Felder, die Jungen und Mädchen für sich erstmal nicht so, ich sage jetzt mal, unter den Top 10 verzeichnen an Berufsmöglichkeiten, die sie in Betracht ziehen. Mhm. Und das hat ganz unterschiedliche Faktoren, woher das kommt.
Wobei Sie ja jetzt auch wieder gesagt haben, Jungs und Mädchen, also diese Zweiteilung. Mittlerweile gibt es ja auch eine Entwicklung, dass sich viele Menschen da gar nicht mehr so einsortieren wollen und auch dazu stehen. Also ist da die Realität von geschlechtlicher Vielfalt vielleicht ein Stück weiter, als jetzt zu sagen, okay, Girls auf der einen Seite, Boys auf der anderen Seite.
Mhm. Natürlich, das Thema Geschlechtsidentität ist auch da. Das, was uns sehr beschäftigt, also auch der Girls and Boys Day, entwickelt sich genauso weiter wie auch die Gesellschaft. Und das ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir arbeiten da auch ganz eng zusammen mit verschiedenen Stellen, zum Beispiel mit dem Netzwerk Geschlechtliche Vielfalt Trans-NRW oder dem Bundesverband für Transmenschen, weil auch wir möchten natürlich zu dem Thema uns austauschen und auch genau mit diesen PartnerInnen gemeinsam auch an den Aktionstagen Girls Day und Boys Day etwas anbieten. Und das auch in diesem Jahr hat das auch stattgefunden und wir werben auch ganz aktiv oder kommunizieren und informieren ganz aktiv und sprechen auch Menschen, nicht-binäre Personen halt an mit diesen Aktionstagen, weil es geht im Endeffekt um eine Benachteiligung von Menschen, die aufgrund ihres Geschlechtes gewisse Dinge nicht wahrnehmen können oder von etwas ferngehalten werden oder man hat die Vorstellung, wir können alles werden und das wird uns auch immer so angeboten als junger Mensch. Ja, du kannst dich überall hin bewegen und schlussendlich, wenn man dann in gewissen Branchen oder an gewissen Türen klopft, merkt man, das hat doch irgendwie, ist doch nicht so ganz gleich und dass es dann doch etwas mit dem Geschlecht zu tun hat. Egal, welchem ich mich zuordne oder wie meine Geschlechtsidentität dann auch aussieht.
Frau Kleinert, ich würde gerne Sie fragen, wenn man auf die Geschlechterverteilung auf dem Arbeitsmarkt schaut, was Sie ja auch statistisch sehr genau getan haben, ist dann sowas wie der Girls and Boys Day noch dringend nötig und noch zeitgemäß?
Ja, ich denke, solche Maßnahmen sind, also da stimme ich Frau Stümer ja absolut zu, die sind absolut notwendig, genauso wie früher, weil wir sehen eben kaum, also in der Summe kaum Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt bei der Geschlechtertrennung. Mhm. Das mag in manchen Berufen jetzt so positive Entwicklungen geben, wie Sie einleitend gesagt haben, aber in anderen nimmt dafür die Segregation zu und in Summe ist das Bild genauso wie vor 10 oder 15 oder 20 Jahren.
Dann geben Sie uns doch gerne nochmal dieses größere Bild, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Sie haben das ja, ich habe es gesagt, kürzlich in einer Studie untersucht, die Geschlechterteilung am Arbeitsmarkt. Können Sie nochmal umreißen, wie sich das darstellt? Sie haben jetzt auch schon gesagt, in einigen Bereichen wird es besser, in anderen wird es vielleicht sogar schlimmer, was ja erstaunlich ist.
Ja, also insgesamt sehen wir wenig Wandel, ein bisschen geht die Trennung zurück. Wir machen das an Indizes fest. Das ist aber ein bisschen abstrakt. Da möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Mhm. Aber wenn man genauer auf die Verteilung von Männern und Frauen auf Berufe schaut, dann sieht man, dass ein ganz großer Teil von Frauen und ein noch größerer Teil von Männern eben in Berufen arbeitet, wo ganz überwiegend andere Frauen oder Männer arbeiten, nämlich zu 70%. Das sind wirklich, da ist das andere Geschlecht einfach sehr in der Minderheit. Und in genau diesen Berufen, die so stark getrennt sind, sehen wir auch ganz, ganz wenig Veränderung. Mehr eigentlich in diesem Mittelfeld von Berufen, die beide machen. Die gibt es ja durchaus auch.
Was macht denn diese geschlechtstypischen Berufe aus, da wo die Ungleichverteilung, sagen wir mal, am größten ist? Ist das einfach nur die Beschreibung, dass da besonders viele Frauen oder Männer jeweils arbeiten? Oder kann man da auch eine klare Unterscheidung feststellen, dass die Art der Art von Tätigkeit nach, also welche Tätigkeiten machen vor allem Frauen, welche machen Männer? Ist das immer noch so das, was man klassisch im Kopf hat?
Ja, das ist immer noch genau so. Das heißt, die Stereotypen eigentlich, die wir alle im Kopf haben, auch wenn wir es meinen, sie nicht zu haben, ne? Was Frauen besonders gut können, was Männer besonders gut können und das jeweils andere Geschlecht nicht so gut kann, die sehen wir da ganz stark. Also Männerberufe, wo fast ausschließlich Männer sind, sind ganz viele Bauberufe, es sind Handwerksberufe, es sind industrielle Verarbeitungsberufe und sehr viele Technikberufe. Und umgekehrt sehen wir fast ausschließlich Frauen noch immer in pflegenden Berufen, und in erziehenden Berufen.
Da kann Herr Lepora aus dem Handwerk sicher gleich was zu sagen. Ich wollte Sie trotzdem noch mal ganz kurz, dass wir so ein bisschen die Studienlage und alles umrissen haben. Das ist ja der Status quo. Man könnte ja auch sagen, da sind natürlich mehrheitlich Menschen dabei, die ihren Beruf vielleicht schon seit 20, 30 Jahren machen. Aber in den jüngeren Generationen, die neu ins Berufsleben eintreten, da ist das nicht mehr so. Da gibt es eine gedankliche Veränderung. Ist das so oder sehen Sie auch, dass sich das bei der Studien-, bei der Ausbildungswahl ganz genauso fortsetzt?
Es setzt sich leider genauso fort. Also das ist wirklich interessant, weil wir ja viele andere Geschlechterstereotype überwunden haben. Also die meisten Menschen glauben nicht mehr, dass eine Frau nicht arbeiten gehen sollte oder sowas. Ne? Mhm. Aber im Bereich Beruf ist das sehr, sehr, sehr hartnäckig. Und da glauben auch Kinder schon sehr, sehr früh dran. Es gibt auch viele Untersuchungen dazu. Die entwickeln sehr früh Gedanken darüber, was passt zu mir. Und was passt nicht zu mir? Was könnte ich später tun? Und das fängt eben schon früh an. Ja.
Ich muss trotzdem gestehen, dass mich das überrascht. Also vielleicht ist da auch die gefühlte Wahrheit eine andere als dann die statistische. Aber ich hätte gedacht, in bestimmten Bereichen, mir fallen da jetzt als erstes die pädagogischen Berufe ein. Erzieherinnen und Erzieher, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Dass da beispielsweise, das könnte ich jetzt gar nicht mehr so geschlechtstechnisch zuordnen, also dass es da mittlerweile völlig normal ist, dass auch männliche Erzieher in Kitas unterwegs sind. Also kann man zumindest sagen, es gibt mehr geschlechtsneutrale Jobs oder ist auch das nicht der Fall?
Insgesamt ist das nicht der Fall, muss man sagen. Das ist nicht mehr als geschlechtstypische. Und vielleicht muss man auch ein bisschen unterscheiden zwischen Ausbildungsberufen und Studienfächern. Also in Ausbildungsberufen hat es sehr, sehr wenig Veränderung gegeben, muss man ganz klar sagen. Auf dem Level, da tut sich so gut wie gar nichts. Wir sehen auch eine erstaunliche Übereinstimmung da drin, selbst wenn wir ganz weit zurückgucken, 1975 die Top 10 der Ausbildungsberufe bei Mädchen und Jungs, die haben sich gar nicht so sehr unterschieden zu den Top 10 heute. Also das ist wirklich interessant. Bei Studienfächern hat sich mehr getan, einfach weil viel mehr Frauen in diesem langen Zeitraum ein Studium aufgenommen haben. Da ist der Zuwachs viel größer als bei Männern. Aber auch der verteilt sich eben unterschiedlich über Fächer. Natürlich haben sie auch in den Ingenieurwissenschaften zugenommen, aber eben weniger als zum Beispiel in Medizin, was ein ganz starker Frauenberuf jetzt geworden ist. Das war es früher wirklich nicht. Aber wenn wir jetzt an Stereotype denken, passt das ganz gut zu dem, was wir glauben, dass Frauen gut können. Zumindest besser als die Ingenieurswissenschaften.
Herr Lepore, das Handwerk war ja gerade auch angesprochen. Und wir haben jetzt auch gehört, da tut sich weniger, als man vielleicht denken könnte. Ist das auch Ihr Eindruck aus der Praxis? Also sind da in vielen Bereichen, an die man jetzt klassischerweise denken würde, wahrscheinlich Baugewerbe, die Frauen wirklich noch solche Exotinnen?
Also ich denke, da gibt es ja schon einen Unterschied zwischen der gefühlten Wahrnehmung als auch der statistischen. Und mit Sicherheit gibt es da noch viel zu tun. Wir befinden uns auf einer Lernkurve. Also im Handwerk in den letzten 10 Jahren merken wir schon, dass es dahingehend schon eine Veränderung gab. Wir haben mittlerweile viele junge Damen in männerdominierten Berufen und umgekehrt. Und ich glaube, es hilft jetzt eigentlich nur, das Thema weiterhin in die Öffentlichkeit zu bringen und junge Menschen in den Berufswahlprozess zu begleiten, die zu empowern, halt die richtigen Berufswahlentscheidungen zu treffen, um halt deren Identität halt auch ausleben zu können. Und es ist viel Luft nach oben, aber wenn man das nochmal vergleicht, dann denke ich schon, dass in den letzten 10 Jahren viel passiert ist und dass sich da mittlerweile schon ein Wandel auch in der Gesellschaft, persönlich und aus institutioneller Sicht dann auch das spürbar wird. Und da müssen wir einfach dran arbeiten, dass wir alle gemeinsam den Weg gehen.
Und können Sie sagen, was sind die Bereiche jetzt speziell im Handwerk, wo sich vielleicht am meisten verändert, wo man wirklich sieht, da erobern sich die jungen Frauen bestimmte Jobs?
Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass im Handwerk auch an vielen Ausbildungsberufen mittlerweile die Ausbildungsordnungen nochmal angepasst worden sind über die letzten Jahrzehnte und auch, dass das Handwerk mittlerweile relativ hochtechnologisiert ist in vielen Bereichen. Wir haben Hilfsmittel, die es natürlich einfacher machen, auch für schwächere Personen, also körperlich schwächere Personen, dahingehend vielleicht auch einen Beruf zu erwählen, der vielleicht noch vor 10, 15 Jahren undenkbar gewesen wäre, weil auch natürlich Handwerk ist körperlich und und da muss man natürlich auch eine gewisse Ausdauer und Fitness mitbringen und war vielleicht auch vielen jungen Frauen dann auch vorenthalten, dann diesen Beruf zu wählen. Mittlerweile ist da natürlich ein riesen Change drin und wir sehen schon, dass in vielen Berufen das mittlerweile auch über diese Technologisierung dann auch möglich ist. Und Berufe wie Dachdeckerin oder dann auch im Bereich der Maurerberufe oder Maurerinberufe sehen wir schon statistisch an unserer Statistik hier im Bezirk Köln-Bonn natürlich schon Zuwachs, auch bei den Kfz-Mechatronikerinnen. Das ist zumindest eine erfreuliche Nachricht. Wenn wir das natürlich dann auf die Gesamtstatistik nochmal münzen, dann müssen wir einfach konstatieren, dass noch zu wenige Frauen im Handwerk sind. Und wenn wir da von einem Drittel sprechen bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen, dann sind wir zumindest auf dem Weg, der uns zumindest positiv stimmt.
Weniger erfreulich ist ja wahrscheinlich aus Sicht des Handwerks, dass es generell große Nachwuchsprobleme gibt. Das hört man immer wieder. Also da müssen Sie sich wahrscheinlich einiges einfallen lassen. Auch aus Sicht der Arbeitgebenden, ist das ein Ziel, da direkt Frauen, Mädchen gezielt anzusprechen oder sagen die, dass uns eigentlich wurscht, Hauptsache wir kriegen unsere Azubi-Stellen besetzt?
Das kann sich mittlerweile kein Unternehmen mehr leisten. Zwar sprechen wir jetzt nochmal da differenzierter von den Kleinstunternehmen bis zu den mittleren Unternehmen, aber gerade die mittleren Unternehmen und die größeren Unternehmen, die haben es schon lange verstanden, dahingehend die Ansprache auch so zu verändern, dass, wie gesagt, alle dieser Ansprache dann oder dieser Ansprache gerecht wird. Und im Handwerk gilt die Maxim, es kommt also ist egal, wo man herkommt, ist eigentlich nur wichtig, wo man hin will. Und ich glaube, da haben wir auch in den letzten 10 Jahren auch gezeigt, dass wir offen sind für alle Menschen und dass wir versuchen, da den Hafen zu bilden und die Zuflucht auch für viele Menschen zu geben. Wir haben einen relativ niederschwelligen Einstieg ins Handwerk und das ist in keinem anderen Wirtschaftsbereich so. Und deshalb, glaube ich, sind wir von der DNA, von der Natur aus schon sehr bereit, mit allen Menschen auf Augenhöhe zu arbeiten. Aber ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die noch nicht ganz wissen, wie sie es machen sollen. Also ich glaube, sobald einmal die Geschäftsführung eines Unternehmens sich mit dem Thema befasst hat und dieses Thema auch für sich lebt und das auch an die Belegschaft dann weiter kommuniziert, ich glaube, in dem Moment ist zumindest der erste Grundstein gelegt und darauf kann man dann aufbauen. Und ich glaube, manchmal braucht man einfach nur noch mal einen Impuls oder auch eine gute Beratung und eine Unterstützungsleistung, die mittlerweile auch viele Kammern anbieten, um halt auch dann diverse Zielgruppen anzusprechen.
Frau Hoff, Sie sind Elektroingenieurin bei Ford, also bei einem sehr großen Unternehmen. Ist das für Sie ein Thema oder war das für Sie in der Vergangenheit ein Thema als Frau in einem Job, in einem Umfeld, das war, wo die Männer wahrscheinlich auch immer noch in der Überzahl sind, nehme ich mal an?
Ja, das stimmt. Die Männer sind schon noch in der Überzahl. Aber dank auch meiner Eltern war das für mich nie ein Thema. Denn meine Eltern haben mir immer Dinge ermöglicht und das mitgegeben, dass man alles schaffen kann, wenn man sich auch darum bemüht. Und deswegen hatte ich damals so mit 15, 16 glücklicherweise keine Stereotypen, sondern war frei in meinem Denken. Das Einzige, was für mich damals klar war, auch in der Orientierung an meine Eltern, dass ich eine Ausbildung machen wollte nach dem Abitur, um später erstmal für mich herauszufinden, will ich in diesem Beruf nachher tätig sein und auch um was in der Hand zu haben.
Aber merken Sie das in Ihrem Joballtag, dass man vielleicht als Frau in der Unterzahl ist, macht das irgendetwas anders mit dem Berufsklima?
Ich würde jetzt nicht sagen, weil bei Ford sind wir schon sehr divers und das Berufsklima ist sehr angenehm und auch die Kollegen machen es sehr angenehm und man respektiert sich gegenseitig und deswegen merke ich persönlich da keinen Unterschied.
Also Sie hatten nicht das Gefühl, dass Sie da als Frau sich vielleicht ein bisschen härter durchkämpfen mussten gegen die ganzen Männer?
Nee.
Okay. Frau Stümeyer, Sie machen das ja als Organisation sehr stark, dass man diese Geschlechterklischees, diese unterbewussten Rollenbilder bei der Berufswahl überwinden muss und sagen damit ja auch, dass die eine ganz große Rolle spielen. Das haben wir von Frau Kleinert gerade auch schon gehört. Von Frau Hoff haben wir jetzt gehört, bei ihr hat das eigentlich gar keine Rolle gespielt. Schon in jungen Jahren, da gab es Support zu machen, was auch immer man machen wollte. Nun gibt es ja zig Überlegungen, warum man sich für einen Beruf interessiert. Also Geld, Prestige, irgendwelche Filme, die man gesehen hat, das kann ja alles sein. Und in der Regel wechselt das ja auch häufig, wenn man noch jung ist. Also spielen diese Geschlechterstereotype, spielen die wirklich so eine große Rolle? Woran machen Sie das fest?
Ja, da wollte ich Frau Hoff noch mal bestätigen, oder sie hat da einen tollen Aspekt angesprochen, nämlich ihre Eltern. Und da würde ich jetzt gerne auch noch mal, das ist ein wichtiger Faktor, die Eltern nämlich. Sie begleiten halt sehr stark den Prozess der beruflichen Orientierung ihrer Kinder. Aber nicht alle Eltern haben dafür die gleichen Ressourcen. Und wir haben eine Elternbefragung 2022 durchgeführt mit über 1500 Eltern, Erziehungsberechtigte mit Kindern zwischen 10 und 20 Jahren. Und da sagten 91%, dass sie sehr häufig oder so oft wie möglich mit ihren Kindern über Berufswunsch sprechen. Aber wir haben auch gesehen, dass sie ein sehr stereotype Vorstellung haben, was ihre Kinder denn für Berufe wahrnehmen sollen, also was ihre Töchter oder Söhne denn eher präferieren sollten. Mhm. Und da sehen wir schon bei den Schulnoten, wir hatten da mal das Fach Informatik uns angeschaut und da ist dann eine Durchschnittsnote 2,1 bei Mädchen und Jungen gleich. Und 2 von 3 Eltern orientieren sich eben halt an dieser Schulnote bei den Fähigkeiten ihrer Kinder. Und bei den Töchtern sagen allerdings jedes 5. Elternteil, also 21%, sind das, dass die Tochter zu gut bewertet wurde und ihre eigentlichen Fähigkeiten schlechter sind als die Schulnote.
Das ist schon krass.
Und das ist wirklich interessant, weil bei den Söhnen ist es ähnlich gelagert. Also wenn es um das Fach Kreativität, Kunstunterricht ist, es dann ja auch da stellt sich dieser Effekt ein. Und da sehen wir wirklich, dass Eltern genauso wie die Peer Group ein ganz wichtiger Faktor sind in der Orientierung der jungen Menschen. Ob sie sich jetzt beispielsweise als Mädchen für einen IT-Beruf entscheiden und den Weg gehen, ob sie da einen Support erfahren oder ob sie eher Gegenwind erfahren, genauso wie bei den Jungen, die sich vielleicht für den Erzieherberuf oder für den Pflegeberuf entscheiden. Hm. Und Eltern tendieren ganz stark zur akademischen Laufbahn. Also eine duale Ausbildung wird auch weniger in Betracht gezogen für die Wahl, also als erste Wahl. Es wird immer das Studium vorgezogen.
Herr Lepore, ist das auch was, was Sie in Ihrem, Sie haben ja viel mit jungen Menschen zu tun, qua Job, ist das auch etwas, was Sie da so mitbekommen, so gespiegelt bekommen, dass diese Stereotype sowohl bei den jungen Menschen vorhanden sind, also dass die vielleicht die Mädchen sagen, ja, Autos, Gott, das ist doch gar nicht mein Ding, und dass auch von den Eltern da vielleicht ein bisschen Druck hinter ist oder die Kinder in eine bestimmte Richtung gelenkt werden, auch nochmal lieber in den akademischen Bereich, ist wahrscheinlich auch ein Problem fürs Handwerk?
Definitiv. Ich denke, da gibt es verschiedene Einflüsse, sei es Elternhaus, Medien, Freunde, soziale Netzwerke und diese stereotype Bilder, die finden wir ja vor in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, da müssen wir dran arbeiten. Und junge Menschen, die entscheiden ja letztendlich so ein Stück weit auch nach diesen Einflüssen, auch nach dem Wertesystem und versuchen natürlich irgendwo die goldene Mitte zu finden. Und das ist total schwierig, wenn dann manche Berufsfelder aufgrund der Stereotypen rausfallen und dementsprechend eigentlich ihren Neigungen dann keine Berufe am Ende des Tages so wirklich dann da sind, oder sie verlieren ein Stück weit das, was sie eigentlich hätten, eigentlich in der besseren Wahl für sich dann nehmen können. So.
Aber was sagen Sie denn da zum Beispiel jungen Frauen, die zu Ihnen sagen, nee, ach, Fliesenleger, um Gottes Willen, das passt doch gar nicht zu mir als Mädchen. Was sagen Sie denen?
Ausprobieren. Also ich denke, eine Berufswahlentscheidung wird durch ein Praktikum, durch einen Workshop, auch durch einen Girls and Boys Day, durch eine Berufsfelderkundung, durch das praktische Erfahren kann man, glaube ich, eher eine Berufswahlentscheidung treffen, auch eine Realität. Wenn man mal in den Betrieb gegangen ist, die Luft geschnuppert hat, was angefasst hat, und das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kann man sich ja immer noch ein Bild machen, und auch wenn man dann sagt, okay, das ist jetzt nichts für mich, dann hat man zumindest schon mal eine Sache mehr im Leben gelernt, nämlich dass es dann das nicht ist.
Frau Hoff, Sie hatten mir auch vorab gesagt, dass Ausprobieren bei Ihnen in der Schulzeit ganz wichtig war. Dazu würde ich gerne auch gleich noch mehr hören, aber ich nehme jetzt erstmal einen Hörer mit in die Runde, den wir in der Leitung haben. Und zwar Herr oder Frau Dänrich aus München, wenn ich das richtig sehe. Hallo.
Ja, also definitiv Herr.
Ja, das habe ich hier nicht gesehen. Herr Dänrich, schön, dass Sie da sind.
Ja.
Was ist Ihr Punkt?
Ja, mein Punkt ist, also ich mache seit 25 Jahren Schulsozialarbeit, erst an den Mittelschulen und jetzt an einer Realschule. Und mir war das immer wichtig, diesen Übergang Schule-Beruf zu gestalten. Und zwar in dem Punkt, dass ich den Schülern auch vermitteln wollte, Perspektiventwicklung. Es geht ja nicht nur darum, Schulnoten abzugreifen, Anführungsstrichen, sondern eben am Schluss des Schulbesuchs zwei Papiere in der Hand zu haben, nämlich ein Schulzeugnis und einen Ausbildungsvertrag. Und ich habe dazu verschiedene Maßnahmen immer wieder organisiert und besonders eben angefangen habe ich immer mit dem Boys Girls Day in der 6. Jahrgangsstufe, wo die Beratung auch schon da ganz leicht war, dass die einfach gesagt haben, die Jugendlichen, schon die Jüngeren, ja, das ist ja mal eine tolle Idee, dann probiere ich das mal aus. Also zum Beispiel hatte ich im Bereich Malerhandwerk oder Fliesenhandwerk Mädchen, die das gerne ausprobiert haben und die das dann durchgehalten haben bis zum Schulabschluss und sind das dann auch geworden. Und genauso ist es bei Jungs gewesen, zum Beispiel im Kindergarten oder im Pflegebereich, dann natürlich aufsteigend im 7., 8. Schuljahr in den Altersheimen und so, dass sie dort sehr willkommen waren als Jungs. Und diese Stereotype, die habe ich über die Zeit immer weniger gemerkt, dass also die Mädchen gesagt haben, ja, ich möchte halt einen typischen Mädchenberuf wie Friseurin oder ähnliches, Kindergärtnerin, Erzieherin zu werden, sondern die waren da schon offen dafür. Und ich merke es jetzt auch gerade in der Großstadt München, wo die händeringend die Handwerksbetriebe die jungen Leute suchen und auch sagen, zum Beispiel im Kfz-Gewerbe, die Mädchen sind oft viel geschickter, also das weiß ich von BMW oder anderen Firmen, das ist viel geschickter oft in dem Bereich als ihre Jungskollegen.
Also ich verstehe Sie jetzt so, Sie haben schon auch diese Geschlechterstereotype bei den jungen Menschen wahrgenommen, aber je mehr ausprobiert wurde, desto weniger waren die vorhanden.
Ja, nee, aber es war auch schon, ansonsten von der Grundeinstellung waren sie schon auch dafür offen, also sie waren einfach neugierig und sie wollten einfach auch, ja, warum nicht eben auch mal Malerin oder Fliesenlegerin, also es sind ja auch Bereiche, die ja eigentlich wirklich typisch als männlich angesehen werden. Und wichtig ist halt, wenn man als Sozialpädagoge jeden Tag an einer Schule arbeitet, hat man ja auch die Möglichkeit, eben diese Praktika vorher mit den Jugendlichen intensiv zu besprechen, sie dann im Praktikum zu besuchen und auch sich dann dort zu unterhalten mit den Ausbildern und dann das danach auch nochmal zu reflektieren. Und ich animiere alle, so ab der Jahrgangsstufe 7, mindestens zwei Praktika zu machen, auch in den Schulferien, das ist von unserer Schule her möglich, und dann eben auch herauszufinden, der Beruf passt oder passt für mich nicht. Also bei den Mädchen habe ich zum Beispiel festgestellt, Kindergärtnerin, das ist oft ihnen dann viel zu laut oder viel zu turbulent und dann haben sie diese Berufswahl, diesen Weg auch nicht weiter verfolgt, weil sie eben in ihrer Praxis gemerkt haben, das ist nichts für mich und das Praxis ist einfach das A und O. Und die Schule kann einfach, egal welche Schulart, kann da ganz viel dazu beitragen, wenn man dazu Zeit hat. Dafür gibt's halt diese Profession Schulsozialarbeit.
Und haben Sie das Gefühl, die Schulen tun da genug? Wir haben nämlich auch, das kann ich hier an der Stelle auch noch einstreuen, Herr Braunnagel hat uns geschrieben, er ist selber Lehrer an einer Realschule und schreibt, er findet es schade, dass immer so getan werde, als würde nichts passieren, würde nichts getan werden in den Schulen. Sehen Sie das ähnlich?
Also ich rede jetzt halt aus Bayern. Also Bayern hat ja da das sehr stark ausgebaut, Jugendsozialarbeit an Schulen, immerhin an 1000 Schulen. Und es gibt ja noch die Variante Schulsozialarbeit. Das ist nochmal was anderes, die ganze Schule im Blick hat und nicht wie bei der anderen nur Einzelfallhilfe und Problembearbeitung. Also ich bin jetzt eben in der Schulsozialarbeit, habe die ganze Schulgemeinschaft, diese 550 Schüler zu betreuen mit und dann eben auch in dem Bereich im Übergang Schule und Beruf. Und da muss sicher noch mehr getan werden, vor allem auch an den Gymnasien. Also in München ist das jetzt im Aufbau, dass die Gymnasien auch Schulsozialarbeit installieren. Aber es gibt also noch so allerseits die Ansicht, ja, im Gymnasium, das sind ja dann die ordentlichen bürgerlichen Schülerinnen und Schüler und die brauchen keine Betreuung und Beratung und die wollen eh studieren. Und ich habe aber auch immer wieder auch von Kollegen gehört, die jetzt auch schon in Gymnasien arbeiten, dass da auch ein großer Bedarf in Nachfrage ist, eben nicht zu studieren, sondern zu arbeiten, auch gerne im Handwerk. Und das ist gerade auch in den Großstädten so, wo eben auch der Wohnraum knapp ist, findet man oft wenig Auszubildende in allen Sparten, weil die Wohnungen so teuer sind. Von daher ist also auch ein großer Bedarf, das zu fördern.
Herr Dehnrich, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und für Ihre Einblicke. Sehr interessant. Und da können wir, glaube ich, direkt anschließen mit Frau Hoff. Sie haben mir vorher erzählt, Sie haben auch viel ausprobiert in der Schulzeit. Und wir haben jetzt gerade gehört von Herrn Lepore, auch das ist ganz wichtig, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Und gleichzeitig haben wir aber auch diesen Aspekt gehört, dass gerade in der Schulzeit, schon in jüngeren Jahren, oftmals unterbewusst bei Mädchen, jungen Frauen die eigenen Mathe-, naturwissenschaftlichen Kenntnisse vielleicht schlechter eingeschätzt werden, obwohl das gar nicht der Realität entspricht. Wie war das bei Ihnen, wenn Sie sich da so erinnern?
Ja, vielen Dank. Genau, ich hatte auch so wie Herr Dierichs in der Oberstufe einen sehr engagierten Lehrer, der sich für die Berufsberatung eingesetzt hat. Und der hat uns dann bei den Unternehmen lokal in Köln Termine vor Ort vermittelt, sowohl bei Großunternehmen wie auch Familienunternehmen oder auch Behörden, sodass wir uns da selber ein Bild machen konnten. Und er hat uns auch Tipps gegeben, welche Fragen wir stellen sollten bei den Firmen, um entsprechend Eindruck zu kriegen, ob das ein potenzieller Arbeitgeber für uns sein könnte.
Mhm. Das hängt dann natürlich immer sehr von der Motivation Einzelner ab. Also würden Sie das auch sagen, das sind dann wirklich einzelne Lehrkräfte, die sich sehr engagieren und die dann im Zweifel so einen Lebensweg auch stark beeinflussen können?
Genau, genau.
Frau Kleinert, ich würde Sie gerne nochmal fragen, wenn wir jetzt auch so ein bisschen stärker reingehen in Berufsorientierung. Was muss da passieren? Welche Rolle spielt die Schule? Was muss gute Berufsorientierung, was ist das Wichtigste, was die leisten muss? Ist es die Aufgabe der Berufsorientierung, gerade jungen Mädchen zu sagen, guckt euch bitte explizit die Männerberufe an und umgekehrt?
Ich glaube, das würde nicht viel nutzen. Es geht ein bisschen tiefer. Also ich glaube, gute Berufsorientierung muss Talente entdecken. Es ist nicht so einfach, an den Interessen anzusetzen, weil viele Jugendliche eben Interessen haben, die relativ stereotyp sind. Und da ist das Ausprobieren wirklich ganz zentral. Das ist jetzt ganz häufig schon gefallen. Ich denke, zu diesem Talenteentdecken gehört aber auch, dass junge Menschen eben ihre eigenen Noten und Schulleistungen, also das, was sie direkt jetzt schon in der Schule erfahren, ganz unterschiedlich einschätzen. Auch der Aspekt ist gefallen. Wir sehen, dass also sozusagen Mädchen und Jungen sich auch systematisch darin unterscheiden, was sie sich selbst zutrauen in den Fächern, ganz unabhängig von ihren Noten. Das heißt, sie interpretieren sie anders. Auch das müsste eine Berufsorientierung leisten. Und was wirklich wichtig wäre, meiner Meinung nach, ist früh ansetzen, etwas länger ansetzen im Ausprobieren und Eltern und Gleichaltrige mit ins Boot zu holen, weil sie unglaublich stark die Jugendlichen beeinflussen. Und das ist mit 14, 15 einfach ganz schwer. Da sind Jugendliche auch noch nicht so weit, sich sozusagen dagegen durchzusetzen, wenn da eben sehr stereotype Ansprüche sind. Das heißt aber nicht, dass Lehrer das machen können oder Lehrerinnen. Also das wäre eine Überforderung von Schule. Und wenn wir sehen, was Schule alles heute leisten muss, ist das auch zu viel. Also in der Schule ja, aber mit den jetzigen Mitteln ist das einfach schwierig. Stichwort ist Schulsozialarbeit, Stichwort ist zusätzliche Berufsorientierung. Und ich denke auch gerade die Gymnasien sind da eine Gruppe, die total unterm Radar läuft im Moment und ganz, ganz wichtig ist.
Herr Lepore, vielleicht können Sie uns da mal ein bisschen mit in Ihre Praxis nehmen. Sie haben ja auch viel Kontakt zu Schulen. Ich glaube, Sie gehen an Schulen oder Schulen kommen zu Ihnen. Ne? Da ist ein reger Austausch. Vielleicht sowohl der Punkt Gymnasien, wie sind Sie da mit denen vernetzt? Und dann auch die Frage, ja, vielleicht nehmen Sie uns einfach mal ein bisschen mit in die Praxis. Was lassen Sie sich da einfallen, um das Interesse zu wecken oder nicht nur das Interesse? Wir haben gerade gehört, Interessen können auch sehr stark geschlechtsspezifisch sein, sondern um Talente zu entdecken.
Ja, wir in Nordrhein-Westfalen haben natürlich den großen Vorteil, dass wir ein systematisiertes Übergangssystem haben. Das nennt sich.
Das müssen Sie, glaube ich, erklären für alle, die nicht in Nordrhein-Westfalen leben.
Gerne. Das nennt sich kein Abschluss ohne Anschluss. Und ab der 8. Klasse wird eine systematisierte Berufsorientierung geleistet an Schule, die ist verpflichtend für Sek 1 und Sek 2. Und in diesem Kontext ist es natürlich viel, viel einfacher für Wirtschaft an Schule zu kommen und dementsprechend Angebote zu präsentieren. Und das ist jetzt über die letzten 10, 15 Jahre so gewachsen, sodass wir eigentlich einen sehr guten Draht in Schule haben, sei es Sek 1, Sek 2. Ja, Gymnasien, muss man auch sagen, konstatieren, dass es immer noch Gymnasien gibt, die das machen, zähneknirschend und doch der Meinung sind, dass alle besser aufgehoben sind im Studium. Aber auch dort versuchen wir halt durch unterschiedlichste Angebote ja die Zukunftsperspektiven, gerade speziell in der dualen Berufsausbildung im Handwerk, dann auch nahezulegen. Und wir gehen mit jungen Auszubildenden in die Schule. Also wir haben diesen Peer-to-Peer-Ansatz gewählt. Gleichaltrige erzählen Gleichaltrige mehr oder weniger, wie sie dahin gekommen sind in die duale Berufsausbildung, welchen Weg sie eingeschlagen haben, was sie für Gefühle dabei hatten, was sie im Betrieb erleben, wie sie tagtäglich mit der Ausbildung wachsen. Und ich glaube, diese Authentizität, die die jungen Menschen überliefern, ist genau so ein Ansatz, das zumindest erstmal das Ganze ein bisschen spannender erscheinen lässt und vielleicht auch Lust macht, das mal auszuprobieren in einem Praktikum. Und die bieten ja auch dann gleichzeitig, weil sie auch von Unternehmen kommen, dann auch Praktikaplätze an. Wir machen das immer so, dass wir versuchen, diese sogenannten Ausbildungsbotschaftenden in Schule so zu platzieren, dass die Betriebe in unmittelbarer Nähe von Schule sind, um vielleicht auch Schulpartnerschaften zu generieren. Und wir versuchen dann auch Frauen in männerdominierten Berufen umgekehrt einzusetzen, sodass auch da nochmal gesehen wird, hey, das ist jetzt ein Beruf, das hätte ich nie erwartet, dass so ein zierliches Mädchen, jetzt eine Stuckateurin, hier mit solcher Leidenschaft über den Handwerksberuf erzählt. Mhm. Und das ist so eine der Maßnahmen. Ich glaube, die Zeit würde nicht reichen heute, wenn ich alle Maßnahmen aufzählen würde, aber ich glaube, das ist so eine der gewinnbringenden Maßnahmen, nämlich jungen Menschen in Kontakt zu bringen.
Frau Stümeyer, ich habe mir in der Vorbereitung einen kleinen Überblick verschafft und es gibt ja wahnsinnig viele Initiativen, die sich dem verschrieben haben. Also Mädchen für MINT zu begeistern, ganz verschiedene Projekte zu machen, so ähnlich wie das auch Herr Lipore gerade erzählt hat, umgekehrt junge Männer für die Pflege und so weiter. Also mir scheint so ein bisschen, wenn man sich mal durchgoogelt, am Angebot mangelt es eigentlich nicht. Aber wenn Sie sagen, da ist noch viel Luft nach oben, wo fehlt es dann? Also kommen diese Programme dann doch oft nicht in den Schulen bei den Jugendlichen an oder wo ist das Problem?
Ja, die Verknüpfung natürlich all dieser Programme und Maßnahmen ist natürlich enorm wichtig. Dafür gibt es ja auch zum Beispiel das MINT-Netzwerk, also wo wir Aktive uns auch regelmäßig austauschen und natürlich nochmal vernetzen. Aber Schule ist nochmal ein wichtiger Ansatzpunkt und wir führen gerade im Auftrag des Schulministeriums NRW, entwickeln wir gerade eine digital gestützte Fortbildungsmaßnahme für Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen, um, wie mein Vorredner Herr Lipore schon gesagt hat, im Rahmen des KOA-Programms, nämlich genau das Thema der klischeefreien beruflichen Orientierung nochmal intensiver zu beleuchten, sich selber nochmal über seine eigene Stereotype-Bias nochmal klar zu werden. Das tragen wir alle in uns. Und diese Fortbildungsmaßnahme wird Ende des Jahres allen Lehrkräften in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stehen und kann natürlich dann auch noch in anderen Bundesländern ausgerollt werden. Das ist so ein Ansatz nochmal, die Lehrkräfte zu unterstützen, zu befähigen. Nicht nur die jetzt bei KOR sind es die STUBOs, die explizit für die Studien- und Berufskoordination, Beratung zuständigen Lehrkräfte, auch in anderen Bundesländern, sondern das ganzheitlich zu sehen, dass natürlich jedes Fach einen Anschluss an die Berufswelt außen hat und dass man dieses Thema überall als Schnittstelle sehen kann. Und dann haben wir natürlich seit 2016, um das Ganze nochmal zusammenzubinden, jetzt für die außerschulischen PartnerInnen die Initiative Klischeefrei gegründet. Mhm. Und die richtet sich explizit an MultiplikatorInnen, die alle in diesem Berufswahlprozess oder daran beteiligt sind. Und wir haben das große Glück, dass die Schirmherrin Elke Bühnenbender ist, also mit einer sehr prominenten Person natürlich auch eine sehr große Reichweite damit haben, sehr hohe Bekanntheitsgrad. Und wir haben jetzt kürzlich die 600. Partnerorganisation begrüßen dürfen in der Initiative. Und um da ein Bild zu bekommen, wer sich da drunter versteckt unter diesen Partnerorganisationen, sind Handwerksbetriebe, das sind Kitas, das ist das Jobcenter, Verbände, Hochschulen, Schulen, aber auch große Konzerne der Telekommunikation oder Spielwarenbranche. Also alle, die entweder Thema Fachkräfte und Fachkräftegewinnung und Halten das Thema haben, die ausbilden, die im pädagogischen Kontext tätig sind, in der Lehrtätigkeit. Also hier verbindet sich sehr, sehr viel in dieser Initiative und da setzen wir auch ganz früh an, weil wir hatten ja eben schon öfters das Thema, dass wir früh anfangen müssen, weil sich früh diese Idee bei den Kindern und Jugendlichen entwickelt, wo geht denn die Reise vielleicht später mal hin? Und wir fangen wirklich bei der frühkindlichen Bildung an, haben da Material erstellt. Das heißt, wir haben Methodensets entwickelt, die sich an die pädagogischen Fachkräfte richtet und gleichzeitig ihnen Material an die Hand gibt, wie Lesebücher, Wimmelbuch, die klischeefrei entwickelt sind, die Geschichten erzählen, wo sich alle Kinder wiederfinden. Und damit wollen wir halt von der frühkindlichen Bildung an unterstützen über die Sek 1, Sek 2, also weiterführende Schulen, bis hin dann ins in die Ausbildung und ins Studium mit Materialien, mit Vernetzung, mit großen Fachtagungen, wo wir das alles zusammen bündeln, uns austauschen und ja Partnerschaften bilden, damit wir Schule gut unterstützen können als außerschulische Partner, Partnerinnen und Schule gleich mit eingebunden werden in den Austausch.
Frau Hoff, Femtech ist, glaube ich, auch ein Partner oder Teil dieses größeren Netzwerks und Sie sind da Teil des Femtech-Netzwerks. Sie haben jetzt, so habe ich Sie vorhin verstanden, dass Sie eigentlich jetzt in Ihrem Job oder auch in Ihrem Werdegang nie ein Problem damit hatten, als Frau in einer Männerdomäne, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Trotzdem sind Sie jetzt diesem Frauennetzwerk sozusagen beigetreten. Und wir haben gerade auch gehört von Herrn Lepore, dieses Peer-to-Peer ist vielleicht ganz wichtig. Warum glauben Sie, dass es nochmal extra auch dieses Frauen unterstützen Frauen oder diesen Anstupser von außen braucht, dass Frauen in die Schulen kommen, um jungen Frauen beispielsweise programmieren oder dergleichen mehr näher zu bringen?
Ja, ich glaube persönlich, also Femtech macht ja auch Girls macht MINT. Da gehen die Ingenieurinnen in die Schulen, 5. bis 7. Klasse und machen Experimente mit den Mädels zu Mathematik, Informatik oder in der 10. Klasse helfen sie denen auch zu coden in Python oder in Scratch. Und ich glaube halt, dass gerade als Role Model, wenn man dann in die Schulen geht, man halt helfen kann, diese Berührungsängste abzubauen und auch zu zeigen, ich kann das und ich kann auch erfolgreich Experimente lösen und sehe da jemanden, der in dem Feld tätig ist und unter Umständen sieht man sich dann vielleicht auch selber daran. Mhm. Also das zu enablen, glaube ich, hilft schon dann, wenn die Ingenieure entsprechend in die Schulen gehen oder auch in die Kindergärten.
Und was gibt Ihnen das, nochmal so ein Netzwerk aus Frauen zu haben, die alle aus ähnlichen Domänen kommen oder vielleicht alle aus klassischerweise Männerdomänen? Was bringt Ihnen das als Unterstützung?
Mir bringt das vor allem sich austauschen zu können. Also wir haben auch immer einmal im Jahr so eine große Konferenz, die wir selber gemeinsam gestalten und vielleicht auch da nochmal Role Models für sich selber zu finden im technischen Bereich. Genau.
Mhm, aber war das in Ihrer Karriereentwicklung, war das wichtig, dieser Punkt Vorbilder oder hat das gar nicht so eine große Rolle gespielt?
Für mich hat das keine große Rolle gespielt, weil gerade wenn man so Logik affin ist, dann ist man eher so im Fokus mit der Technik und dann sind Role Models für mich jetzt so im Beruf gar nicht mehr so wichtig.
Mhm, interessant. Dann würde ich mit Ihnen gerne noch mal ein bisschen in die Unternehmen reingucken. Wir haben jetzt viel darüber geredet, was bei den Menschen selber, auch bei den Eltern, bei den Lehrkräften vielleicht für Geschlechterstereotype vorherrschen, aber das kann ja durchaus in den Betrieben auch der Fall sein. Herr Lepore, das ist vielleicht jetzt ein Vorurteil, aber gerade in bestimmten Bereichen des Handwerks, da hat man möglicherweise von außen die Idee, das Image, dass da solche Rollenklischees vielleicht noch relativ stark vorherrschen, dass dann da auch eher ein, ich sag mal, derberer, groberer Schnack vorherrscht und auch eher ein klassisches Bild von Männlichkeit und von Anpacken und so weiter erwartet wird. Ist das ein Problem in Teilen des Handwerks?
Ja, also ich habe es eben schon mal angesprochen, wir befinden uns auf einer Lernkurve. Das heißt, wir sind nicht perfekt und es gibt mitunter sicherlich Betriebe, Unternehmen, wo halt noch so ein Umgang gepflegt wird oder es halt nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Aber jedes Unternehmen, was zukunftsorientiert sich aufstellt, hat es schon lange für sich entdeckt und weiß, dass nur Nachwuchs generiert werden kann, indem man halt die richtige Ansprache auch, aber auch die Identifikation mit dem Thema dann auch lebt und nicht nur beschreibt oder irgendwo veröffentlicht, sondern es geht darum, sobald Betriebsinhaberinnen für sich sagen, das Thema ist mir wichtig, ich möchte das. Und ich glaube, da geht es nämlich um diesen Punkt Vertrauen schaffen. Ja, wir müssen mit den jungen Menschen eine Basis finden, wo wir uns gegenseitig vertrauen. Und in dem Moment, wo das dann letztendlich dann passiert, ich glaube, dann haben wir eine gute Basis, um alle anzusprechen, und das ist, glaube ich, wichtig.
Mhm. Ich sage nochmal für die letzten 10 Minuten unserer Sendung noch einmal die Telefonnummer, wie Sie sich hier beteiligen können, wenn Sie noch Ihre Meinung, Ihre Fragen hier einbringen möchten. Und zwar ist das die 00800 4464 4464. Ich sage nochmal 00800 4464 4464. Und Herr Lepore, ich bleibe noch einmal kurz bei Ihnen, weil wir dazu auch eine E-Mail bekommen haben. Da schreibt Herr Thomas, er hat den Eindruck, dass das jeweils andere Geschlecht als LückenbüßerIn dienen soll. Also wenn wir keine männlichen Handwerker mehr finden, dann versucht man es halt den Frauen schmackhaft zu machen. In Klammern, damals haben AusländerInnen die Lücken gefüllt. Ist natürlich ein Vorwurf ans Handwerk, aber ich meine, könnte man sich ja vorstellen, dass Sie sagen, die Ansprache hat sich geändert, ist das vielleicht eher aus der Not heraus, und eigentlich haben aber doch, merkt man doch bei vielen Arbeitgebern noch Vorbehalte, dann vielleicht eine Frau in ein Männerteam zu holen.
Ja, ich glaube, das ist aber nicht nur im Handwerk so, das betrifft die gesamtdeutsche Wirtschaft, und wenn wir uns den demografischen Wandel anschauen, dann sehen wir, dass wir mit den Menschen, die zur Verfügung stehen, mit denen müssen wir arbeiten. Und ich glaube, da geht es jetzt gar nicht primär darum, dass wir jetzt mal zu den Teilzeitfrauen schauen oder in andere Richtungen und Menschen mit internationalem Hintergrund, sondern es geht darum, dass wir als Gesamtsystem Wirtschaft ja schon schauen müssen, wie schaffen wir es, ja, so weiter zu existieren. Und ich glaube, die Ansprache gelingt uns halt nur, wenn wir alle im Blick nehmen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt gezielt nur so auf Frauen gemünzt ist oder auf das Thema Diversität oder Menschen mit internationalem Hintergrund. Ich sehe einfach nur die Notwendigkeit, dass wir alle und die gesamtdeutsche Wirtschaft Fachkräfte braucht. Und das, hier geht es ja auch um den deutschen Wohlstand und auch um unser Know-how, was wir auch weiter transportieren wollen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir alle in den Blick nehmen und nicht nur sagen, wir brauchen starke, große Männer, die jetzt unseren Beruf ausüben können. Und wie gesagt, das gab so einen starken Wandel halt auch in den Berufen, von der Ausrichtung, von den Möglichkeiten, von den Karrieremöglichkeiten, aber auch von den Tätigkeiten selbst, sodass es auch andere Menschen tun können, die es noch vielleicht nur vor 20 Jahren tun konnten.
Mhm. Die Ansprache ist ja das eine, da habe ich das Gefühl, das hat sich schon relativ breit durchgesetzt, dass egal auf welches Plakat man guckt, da sind diverse Mitarbeiter abgebildet bei der Nachwuchssuche, da steht, wir suchen männlich, weiblich, divers. Frau Stürmeier, was können denn Unternehmen tun, um auch im Beruf wirklich ein Klima zu schaffen, dass sich alle Geschlechter wohlfühlen? Ist da diese Ansprache schon die halbe Miete, dass man sich willkommen fühlt?
Ja, Ansprache ist natürlich schon mal sehr, sehr wichtig, gerade in den Stellenausschreibungen darauf schon zu achten, dass ich die diverse Ansprache natürlich nutze, dass sich alle auch angesprochen fühlen und ich nicht einseitig kommuniziere an eine gewisse männlich-weiblich Gruppe. Dann ist aber auch wichtig, und da kann man natürlich auch wieder den Girls, Dear Boys den nutzen, wenn ich so ein Format im Betrieb ausrichte, kann ich das natürlich auch nach innen kommunizieren. Also nicht nur, dass jetzt zum Beispiel der Ausbilder, die Ausbilderin sich an dem Tag mit den jungen Menschen trifft und beschäftigt, sondern dass man das in den ganzen Betrieb kommuniziert und mit seinen Mitarbeitenden darüber spricht, was macht das, warum setzen wir so einen Tag um, was ist uns wichtig daran als Unternehmen. Können andere Formate ebenso ansetzen, aber dieses Gespräch nach innen ist dabei ganz wichtig. Mhm. Das Thema Sexismus am Arbeitsplatz ist auch anzusprechen. Also wenn ich junge Menschen einlade, die eine Minderheit vielleicht darstellen jetzt in meinem Betrieb. Was macht das? Was verändert sich da im Gefüge? Worauf muss ich achten? Wie muss die Kommunikation sich anpassen? Wie offen sind wir damit, untereinander dazu zu sprechen? Also es sind viele Prozesse, die dann angestoßen werden müssen, auch von Teilzeitmöglichkeiten führen in Teilzeit. Also wirklich viele, viele Formate. Man muss nicht alles gleichzeitig machen, das nochmal dazu gesagt, sondern sich Schritt für Schritt so eine Art Checkliste vornehmen, wie gehe ich vor, um meinen Betrieb im Ganzen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberfreundlicher zu machen. In dem gemeinsamen Miteinander. Das ist ganz wichtig. Und ja, Kommunikation ist wirklich der wesentliche Faktor im Gespräch bleiben, nach außen wie nach innen.
Frau Hoff, wie erleben Sie das so bei Ford, wenn Sie uns da einen kleinen Einblick geben dürfen?
Was wir so machen in dem Thema. Ja, also wir haben bei Ford ja eine eigene Lehrwerkstatt. Und dort gibt es ein eigenes Team, Frauen in technischen Berufen, die sich ausschließlich damit beschäftigen, eben wie können wir noch junge Frauen begeistern für eine technische Ausbildung bei uns. Und neben Ferienpraktikas, was mich auch sofort am Ende gebracht hat, bieten wir halt auch Berufsfelderkundungstage an. Den Girls Day unterstützen wir auch und arbeiten auch eng dann mit dem Frauennetzwerk, was wir bei Ford selber auch noch haben, eng zusammen, dass halt dann die Ingenieurinnen eben freigestellt werden für solche Tätigkeiten in Schulen, auf Messen oder in Kindergärten, um da halt ja als Beispiel voranzugehen. Genau.
Und ist das so, wie Frau Stümer ja das gerade gesagt hat oder wie ich das verstanden habe, dass wenn man viele solche Programme hat, dass das dann auch nach innen eine Kommunikation ist, die das Betriebsklima ändert und vielleicht Machismen diverser Art eher minimiert, verhindert?
Ja, würde ich schon sagen. Mhm. Genau. Also es sensibilisiert vor allen Dingen an der Stelle. Und es ist ja bekannt, dass man diverse Teams braucht, auch für ja, kreative Ideen.
Mhm. Interessant. Frau Kleinert, Sie auch gerne nochmal zu dem Punkt, was Unternehmen sozusagen in Sachen Ansprache, aber wirklich auch in der Realität tun können. Weil mein Gedanke wäre schon, dass da ja manchmal durchaus ein Missverhältnis ist. Also da denke ich, weiß ich nicht, zuerst an die Bundeswehr vielleicht, die eine sehr, sehr moderne, sehr diverse und sehr, sehr aktive Nachwuchswerbekampagne hat, wo aber, glaube ich, doch in der Praxis dann noch einiges im Argen liegt oder sich vielleicht junge Frauen fragen, bin ich da wirklich richtig? Fühle ich mich in so einer Dynamik wohl? Also was ist da die Aufgabe an die Unternehmen?
Ja, viele Punkte sind jetzt gefallen und jenseits der Ansprache ist das natürlich ein Thema der Unternehmenskultur und die auch zu leben. Und da wird viel getan, es wird von einzelnen Unternehmen viel getan, es wird vor allem in Großbetrieben sehr viel getan. Für Kleinbetriebe ist das viel, viel herausfordernd oft.
Wobei man ja auch denken könnte, klar, die richten dann vielleicht kein Netzwerk ein, aber die sind ja viel näher dran an den Menschen. Die können ja eigentlich das soziale Miteinander viel besser steuern.
Richtig, das, aber da muss eben Bewusstsein geschaffen werden. Und wenn das bei den drei Mitarbeitern nicht da ist, ist das einfach schwieriger. Mhm. Das ist, glaube ich, die, und wir haben sehr viele Kleinbetriebe in Deutschland, die gehen da oft manchmal in der Diskussion unter. Aber ich wollte noch auf einen anderen Punkt raus,
sehr
der
gerne.
Jetzt noch nicht so zur Sprache kam bei Unternehmen. Es geht ja nicht nur um Ansprache, um Stereotype, um die Aufnahme aller Menschen, sondern eigentlich auch um Arbeitsbedingungen ganz stark. Und wir sehen, dass in geschlechtergetrennten Berufen, die haben Nachteile. Die Frauenberufe haben Nachteile für Männer insofern, weil sie oft geringe Löhne zahlen. Und das spricht viele Männer, die antizipieren, ich möchte für eine Familie sorgen, ich muss für eine Familie sorgen, nicht so sehr an. Das hält auch wirklich Männer ab davon. Umgekehrt ist es in männlichen Domänen für Frauen oft schwieriger, wirklich Teilzeit zu machen, wirklich zu unterbrechen länger, also in puncto Vereinbarkeit sozusagen ihre Wünsche zu erfüllen. Und das sind jetzt so ganz andere Aspekte von Unternehmenskultur, die aber auch dort sehr wichtig sind, weil junge Menschen sich schon daran ausrichten, passt das zu mir, kann ich sozusagen meine Familienpläne verwirklichen, verdiene ich genug Geld. Mhm.
Wobei, ganz kurz noch zum Schluss, weil viel Zeit haben wir nicht mehr, aber die Frage würde ich gerne noch stellen, weil Sie jetzt diesen Unterschied gemacht haben. Wobei man ja eigentlich denken könnte, Frauen haben in Männerdomänen wesentlich bessere Aufstiegschancen, alleine dadurch, dass sie in der Minderheit sind. Das wäre ja eigentlich ein rationales Kriterium, sich dafür zu entscheiden. Da haben wir auch eine Mail bekommen, wo jemand sagt, ja, für Frauen ist es in Männerdomänen viel leichter, Karriere zu machen, als umgekehrt für Männer in Frauendomänen.
Ach, das ist gar nicht so. Da ist die Forschung so ein bisschen uneins. Das ist auch für Männer, weil sie auch in der Minderheit sind und ihnen unterstellt wird, sie führen gerne. Ist es auf den Frauendomänen auch für sie leichter? Genau, aber die Teilzeitbedingungen sind einfach das Schwierige für Frauen.
Und wir hören die Musik im Hintergrund. Das heißt, wir sind fast schon wieder am Ende dieser Sendung. Ich danke ganz herzlich unseren vier Gästen, Romy Stühmeier, Corinna Kleinert, Anna Hoff und Roberto Lepore. Ja, vielen Dank für Ihre interessanten Perspektiven und an Sie zu Hause. Danke fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren, fürs Schreiben. Mein Name ist Josephine Schulz. Ihnen allen ein schönes Wochenende.